MENA Watch, der unabhängige Nahost-Think Tank.
Willkommen zu einer neuen MENA Talk-Folge. Ich bin Yasmin Arimi. Ich bin Journalistin bei MENA Watch und mein heutiger Gast ist Salam Omar, der Chefredakteur von Kirkuk Now. Er hat viele Jahre eng mit der deutschen NGO Wadi, die Sie kennen, zusammengearbeitet und über politische Entwicklungen, Menschenrechte und lokale Initiativen im Irak und in Kurdistan berichtet. Durch seinen Journalismus hat er die Realitäten ethnischer und religiöser Minderheiten, der Regierungsführung und Zivilgesellschaft in der komplexesten politischen Landschaft des Nahen Ostens, dem Irak, dokumentiert. Also herzlich willkommen, Salam. Schön, dass Sie heute hier sind.
Herzlichen Dank, Yasmin, und vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Wie würdest du die aktuelle Situation im Irak in etwa 1 bis 2 Minuten beschreiben, so in aller Kürze? Einen umfassenden Überblick, denn wir wissen ja, dass der Iran momentan von den USA bombardiert wird und die gesamte Lage gerade etwas chaotisch ist.
Ja, ich denke, dort sollten wir auch anfangen. Der Irak befindet sich im Moment genau im Kreuzfeuer zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran also. Und da gibt es gerade einen sehr, sehr beliebten Witz. Also der Irak wird von den Vereinigten Staaten angegriffen und dann werden die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten vom Iran wiederum attackiert. Aber der Irak wird vom Iran, von den Vereinigten Staaten und auch von nichtstaatlichen Akteuren von innen angegriffen. Die Lage im Irak ist daher verwickelter und komplizierter als im Iran. Im Iran mag das Bild sehr klar sein oder in Israel. Ja, ich bin in der Stadt Sulaimania ansässig, genau im Norden in der irakischen Kurdistan-Region. Und das ist dann das absolut Erste, woran wir eigentlich denken, wenn wir darüber sprechen, was gerade vor sich geht. Und dann, wie können wir damit umgehen? Wie kann zum Beispiel, erst letzte Nacht wurde meine Stadt vom Iran angegriffen. Und dann, es wirkt, als würde der Iran völlig willkürlich attackieren, wissen Sie? Sie haben also Gebiete sehr nahe an den bewohnten Zonen angegriffen. Sie haben gerade Wälder angegriffen. Es gab letzte Nacht hier in meiner Stadt einen riesigen Waldbrand. Es scheint also alles sehr kompliziert zu sein. Und zwar, das ist eins. Und ohne Sicherheit können Firmen nicht arbeiten. Und dann sind die Preise für Öl und Gas tatsächlich, wissen Sie, sehr hoch. Es wird also alles sehr, sehr kompliziert. Aber abgesehen davon, im Moment haben wir ein neues Kabinett in Bagdad. Der neue Premierminister hat eine frische Kampagne zur Bekämpfung von Korruption initiiert und Dutzenden von ehemaligen sowie derzeitigen Parlamentariern und irakischen Beamten wird vorgeworfen, öffentliche Gelder missbraucht zu haben. Und so gibt es natürlich auch noch andere Probleme zwischen Erbil und Bagdad, wie Sie wissen, und auch weitere Angelegenheiten, die die gesamte Region betreffen. Es passiert also gerade sehr viel. Ein belgischer Journalist sagte mal zu mir, das ist das Paradies für Journalisten. Es passiert immer etwas, worüber man berichten kann.
Was sind die wichtigsten Entwicklungen im Moment, die Menschen außerhalb des Irak verstehen sollten? Natürlich für eure Situation.
Wir befinden uns in einer Situation, wie sie vielleicht schon früher bestand, in der wir immer in Konflikte verwickelt waren und uns stets auf die eine oder andere Kriegspartei geschlagen haben. Aber jetzt, die Iraker im Allgemeinen sind sehr wütend. Sie sind es sehr müde, was gerade passiert. Und die tatsächlich normalen, die gewöhnlichen Leute wollen kein Teil des Konflikts zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran sein. Wir waren so lange im Konflikt, die Leute wollen aufatmen und zu einem normalen Leben zurückkehren. Das ist das Allerwichtigste. Der Irak ist wirklich sehr verärgert und stark betroffen von den aktuellen Geschehnissen. Und ein weiterer Punkt ist, es scheint, als wolle der Iran zeigen, dass der Irak immer die Hintertür ist, aber das stimmt nicht. Dieses verzerrte Bild zeichnet der Iran. Die Iraker sind wirklich stinksauer.
Was geschieht eigentlich in den kurdischen Regionen und Gebieten? Tut sich da im Augenblick etwas?
In der kurdischen Region passiert eine Menge. Die Kurdistan-Region sollte eigentlich viel sicherer, viel entwickelter, viel normaler sein, aber das ist sie nicht. Die meisten iranischen Angriffe sind derzeit auf die kurdische Region gerichtet, da die Kurden, die Mehrheit von ihnen, als Verbündete des Westens angesehen werden. Es gibt also in Erbil ungefähr 30 Konsulate, sowohl der westlichen als auch der Golfstaaten. Und Erbil, die kurdische Hauptstadt, wird täglich angegriffen. Und wenn man jetzt das große Ganze betrachtet, so ist die kurdische Region möglicherweise das zweithäufigst vom Iran angegriffene Gebiet. Es ist sehr, sehr schlimm. Das ist eines der Dinge, die passieren. Politisch herrscht eine Pattsituation, da die zwei großen kurdischen Parteien keine Regierung bilden wollen. Das geht jetzt schon seit etwa 2 Jahren so. Es herrscht eine politische Pattsituation und ein Mangel an Dienstleistungen, sodass die kurdische Regierung im Norden keine Gehälter zahlen kann. Sie sind nicht in der Lage, sich an Wiederaufbauprojekten zu beteiligen und daher können Hunderte von Kindern nicht richtig zur Schule gehen. So haben wir Hunderte von Kindern, die tatsächlich nicht richtig zur Schule gehen können.
Wo sehen Sie im Moment die größten Unterschiede zwischen Bagdad, dem Süden und den kurdischen Regionen? Gibt es da, was den Konflikt betrifft, Unterschiede?
Was die Sicherheit anbelangt, so kann man sagen, dass es im Moment keinen wirklich großen Unterschied gibt, wenn man Bagdad mit Erbil vergleicht. Denn beide Orte sind sicher, kann man durchaus sagen. Aber die kurdische Region ist, wissen Sie, wesentlich entwickelter. Es ist ein riesiges Geschäftszentrum, es ist also offen. Die Kultur ist viel offener, damit Menschen kommen und gehen können. Das bedeutet, in Bezug auf Geschäftsleben, kulturelle und auch politische Offenheit ist die Kurdistan-Region wirklich viel, wissen Sie, offener. Und die meisten geschäftlichen und politischen Veranstaltungen. Ich bin ja auch als Medienberater und Trainer tätig. Die meisten Schulungen und Beratungsprojekte finden tatsächlich in der Kurdistan-Region statt, mit Sitz in Erbil. Es besteht tatsächlich ein beträchtlicher Unterschied hinsichtlich der Entwicklung, der Infrastruktur und auch des politischen Engagements, das dort tatsächlich zu finden ist. Doch vergleicht man Bagdad mit vor 5 oder 10 Jahren, ist der Unterschied riesig.
Würden Sie sagen, dass der Irak im Moment stabil ist oder ist es nach wie vor ein Land, das sich in einer tiefen Krise befindet?
Wenn wir mal außer Acht lassen, was zwischen den USA und dem Iran passiert, können wir sagen, dass wir die Phase der Gewalt gerade hinter uns gelassen haben. Man kann sagen, dass wir gerade erst aus dieser Situation herauskommen und uns jetzt in einer Phase des Wiederaufbaus befinden, auch weil nach wie vor viele Krisen bestehen und uns weiterhin beschäftigen. Es gibt politische und wirtschaftliche Krisen und es herrscht auch ein Mangel an Vertrauen zwischen den Gemeinschaften, besonders nach den Ereignissen ab 2014 zwischen den Gemeinschaften im Norden und Nordwesten des Landes. Wir befinden uns also tatsächlich in einer Krise, aber wir sind. Aber in Bezug auf politische Freiheiten und die Pressefreiheit sind wir tatsächlich wesentlich offener als jedes andere benachbarte Land in der Region. Irak ist nicht vergleichbar mit der Türkei, Jordanien, Kuwait oder Iran. Wir haben ein pluralistisches politisches System. Natürlich gibt es Korruption und Krisen, aber wir können uns auch äußern. Es gibt tausende Medienplattformen in allen Gemeinschaften, die berichten. Sie beklagen sich also, und ich bin der festen Überzeugung, dass das Umfeld wesentlich offener ist und es deutlich mehr Potenzial gibt, sogar im Vergleich zur Türkei. Natürlich haben wir viele Probleme, aber andererseits können die Dinge vorangehen und sich sogar in die richtige Richtung bewegen.
Wie ist heute die Beziehung zwischen dem irakischen Staat und der normalen Bevölkerung?
Ich denke, wenn man die letzte Wahl betrachtet, spüren wir immer mehr Menschen, dem politischen Prozess zutiefst misstrauen. Und das wird sehr, sehr offensichtlich bei den Wahlen, bei den letzten beiden Wahlen, bei den föderalen, den nationalen Wahlen und auch bei den Wahlen in der Kurdenregion. Somit boykottieren immer mehr Menschen die politischen Proteste und misstrauen dem politischen Prozess zusehends, da sie weder an das existierende politische System noch an die aktuellen Politiker, die wir haben, glauben. Und das ist tatsächlich eine sehr, sehr schlechte Nachricht, denn wenn immer mehr Menschen nicht mehr aktiv am politischen Leben teilnehmen wollen, dann ist das so, dass das fängt bei den politischen Diskussionen an, bei dem, was täglich passiert, weil sie denken, dass sich sowieso nichts ändern lässt. Wenn man Eliten hat und dann hat ein Politiker mal gesagt, die Koalition der Korrupten wird das Land regieren und dann können sie alles kontrollieren. Sie konnten also die Politik kontrollieren, sie haben die Wirtschaft kontrolliert. Sie haben beispielsweise die Medien unter Kontrolle. Sie verwenden Millionen und Abermillionen öffentlicher Gelder des Irak, um damit ihre Kampagnen zu betreiben und gleichzeitig ihre Medienplattformen zu finanzieren und aktiv zu beeinflussen. Also ich denke, es herrscht im Moment ein riesiges Misstrauen, denn was sich da tatsächlich regt, ist, dass in solchen Fällen die Wähler zu ihren ethnischen und religiösen Zugehörigkeiten zurückkehren und dann zumeist für die eigenen Leute stimmen, um die Machtverhältnisse in der Regierung zu sichern. für sie stimmen. Und in vielen Fällen ist der Hauptantrieb, ja, sie gehören zu einer bestimmten Gemeinschaft und diese Gemeinschaft sollte im politischen System vertreten sein. Und es gibt ein riesiges Misstrauen zwischen den Politikern und den einfachen Leuten.
Wenn es um den Irak geht, zeigen die meisten westlichen Medien Bilder von Menschen in Lagern, die in Camps leben. Leben immer noch Menschen in Lagern? Was sind die größten Probleme? Und gibt es Fortschritte?
Wir haben immer noch Binnenvertriebene. Wir haben gleichzeitig auch Flüchtlinge. Dies alles begann hauptsächlich mit dem Vormarsch des IS in den Irak im Jahr 2014. Jahrelang hatten wir also etwa 1.800.000 Binnenvertriebene, die hauptsächlich in der kurdischen Region in Dohuk und Erbil untergebracht waren. Doch nun, nach vielen Anstrengungen, ist die Mehrheit dieser Binnenvertriebenen tatsächlich in ihre Heimat zurückgekehrt. Wir haben sogar jetzt schon klimabedingte Binnenvertriebene gleichzeitig. Das ist eine große Herausforderung für das Land. Die meisten davon blieben bei etwa 500.000 bis 600.000 Binnenvertriebenen. 80% von ihnen leben tatsächlich außerhalb der Lager und 20% leben in den Lagern, meistens immer noch in Duhok und Erbil. Wir sprechen hier also hauptsächlich über den Norden, was tatsächlich das Ergebnis des Vormarsches und der Kontrolle des IS über diese Gebiete ist. Und die Mehrheit dieser einigen Hunderttausend stammt tatsächlich aus jesidischen Gemeinschaften. Und was sich derzeit tatsächlich entwickelt und ereignet, ist, dass wir Binnenvertriebene haben, die durch den Klimawandel vertrieben wurden. Und diese konzentrieren sich überwiegend im Zentrum und im Süden Bagdads. Laut den Zahlen der Internationalen Organisation für Migration haben wir ungefähr 186.000 Binnenvertriebene, die aufgrund des Klimawandels betroffen sind. Und diese stammen hauptsächlich aus der Zentral- und Südregion Bagdads. Das passiert also tatsächlich gerade jetzt. Und was die Lager angeht, gibt es verschiedene Zahlen, aber es sind immer noch etwa 25 Lager. Dort kann man Binnenvertriebene sehen, wie sie leben. Doch die meisten dieser Binnenflüchtlinge leben außerhalb der Lager.
Was geschieht mit all jenen Menschen, die aufgrund von Krieg, Kriegsverbrechen und dergleichen nicht in ihre Heimat zurückkehren können?
Wir sprechen hier eigentlich über zwei unterschiedliche Situationen. Es geht um Binnenvertriebene infolge der Gewalt des IS. Das betrifft hauptsächlich Mosul und die Mehrheit von ihnen stammt tatsächlich aus jesidischen Gemeinschaften. Es gibt also eine Menge Dinge, die sie tatsächlich daran hindern, nach Hause zurückzukehren. Ihre Gebiete, insbesondere Sinjar, sind momentan noch nicht sicher. Es gibt politische Konflikte zwischen verschiedenen Gruppen, die dort aktiv sind, also gibt es kein gemeinsames Verständnis. Sie operieren also vollständig außerhalb des staatlichen Kontrollbereichs. Es gibt also das Sicherheitsproblem, den politischen Konflikt, den Mangel an Dienstleistungen. Und dann haben wir auch selbst innerhalb dieser Gemeinschaften Probleme damit zu klären, wie die Frage zu beantworten ist, ob es besser ist, zurückzukehren oder nicht zurückzukehren. Es gibt also im Moment viele Probleme, die sich in diesen Gebieten, die im Nordwesten des Irak gelegen sind, ereignen und diese betreffen, was eine große Herausforderung darstellt. Aus diesen Gründen können Binnenvertriebene sich nicht zur Rückkehr entscheiden. Deshalb denke ich, dass wir Iraker diese Übergangszeit nicht besonders gut gemeistert haben. Wir haben die Situation nicht ausreichend verstanden und entsprechend gehandelt. Daran müssen wir also dringend arbeiten. Aber ehrlich gesagt ist in dieser Zeit auch enorm viel geschehen, sowohl bezüglich Entschädigungen als auch hinsichtlich der Ermutigung von Binnenvertriebenen, endlich nach Hause zurückzukehren. Für die Menschen, die im Zentrum und im Süden leben, ist das direkt auf den Klimawandel zurückzuführen. Ich glaube, es ist etwas vollkommen anderes, und zwar ein großer Unterschied. Sehr, sehr viele Menschen verlassen also ihre Haushalte, ihre Dörfer und auch die Sumpfgebiete. Und sie wollen, eigentlich sind sie ja gezwungen, in die Stadt zu migrieren, um dort Arbeit zu finden. Auf dieser Ebene gibt es in dieser Zeit auch viel Gewalt, da, wissen Sie, minderjährige Mädchen zur Ehe gezwungen werden und unter sehr harten Bedingungen arbeiten müssen, was dazu führt, dass sie die Schule verlassen, um ganz ehrlich zu sein.
Die Umweltprobleme sind ein wichtigerer Punkt und ein Thema, über das ich heute mit Ihnen sprechen möchte. Thomas von der Ostensacken schrieb ebenfalls einen Artikel darüber, während er sich im Irak aufhielt und Wadi erneut einen Besuch abstattete. Wie ernst ist die aktuelle Umweltkrise im Irak heutzutage?
Um ehrlich zu sein, persönlich glaube ich fest daran, dass die Lage absolut ernst ist. Und den Fakten zufolge, die uns derzeit von der UNDP, den Entwicklungsorganisationen und weiteren Organisationen vorliegen, zählt der Irak auf dem 5. Platz zu den Ländern, die am stärksten vom Klimawandel betroffen sind. Und das geschieht tatsächlich in Form von Wasserknappheit, fortschreitender Wüstenbildung und vielen weiteren klimabedingten Problemen. Das ist also absolut todernst. Jeden einzelnen Tag taucht ein weiteres Problem auf und dann verkommt selbst das zu einem bloßen Randproblem, über das die Leute gar nicht mehr nachdenken, weil es so alltäglich wird. Aber ich glaube, das war selbst jetzt vor 5 Jahren, vor sechs Jahren, selbst da wurde es wurde als Witz dargestellt und dann sogar von Politikern nicht ernst genommen. Doch nun spürt das wirklich jeder einzelne Mensch im ganzen Land und das fast jeden einzelnen verdammten Tag. Das ist ein echtes Problem, das wir als irakische Gemeinden angehen sollten.
Wir sprechen also von Wasserknappheit, Staubstürmen, Umweltverschmutzung, Wüstenbildung und, wie ich meine, auch von Städten, in denen ein Leben nicht mehr möglich ist, da es einfach viel zu heiß geworden ist.
Ja, das sind die Hauptprobleme des Irak. Wüstenbildung, Wasserknappheit und Staubstürme. Und darüber hinaus wird es im Irak von Tag zu Tag immer heißer. Und das ist wirklich eine äußerst ernste Angelegenheit. Das passiert im Süden und es wird immer heißer, je weiter man allmählich in den Norden kommt. Es gibt also Gebiete, vielleicht 3 Stunden von meiner Stadt entfernt, die eigentlich kühler sein sollten als andere Teile des Iraks, aber selbst diese sind noch sehr, sehr heiß. Es werden dort um die 47 bis 50 Grad Mitte August gemessen, insbesondere in Gebieten, die dem Iran näher liegen, sowie auch in den zentraleren Regionen des Irak. Dies hat allmählich zu vielen internen Problemen geführt, da Bauern, die kein Wasser mehr finden, schrittweise in den Norden ziehen und dort mit den lokalen Bewohnern in Konflikt geraten. Und dann werden wir immer mehr Probleme bekommen. Das Problem ist, dass wir zum Beispiel die umstrittenen Gebiete des Irak abdecken. Diese Gebiete sind tatsächlich umstritten und gemäß der irakischen Verfassung nicht endgültig geregelt. Diese Gebiete müssten einen Prozess durchlaufen. Es gibt bereits demografische Änderungen und Altlasten und mit diesen neuen Bewegungen aus dem Süden in diese Gebiete wegen des Klimawandels. Jetzt haben sich die Probleme verdoppelt. Es wird so kompliziert, dass man es sich kaum vorstellen kann, denn es ist nicht nur der Klimawandel, sondern auch das Erbe jahrelanger Diktatur und demografischer Veränderungen, die besonders Kurden und Turkmenen in diesen Gebieten betrafen.
Könnten Sie uns bitte erläutern, weshalb im heutigen Irak eine derart gravierende Wasserproblematik besteht?
Glücklicherweise hatten wir dieses Jahr sehr viel Niederschlag, wissen Sie, und genau das ist das Problem dabei. Wir vergessen die Dinge jetzt sehr schnell und jetzt hat man das Gefühl, alle sind entspannt und sagen, oh, wir haben Wasser, wissen Sie, wir haben viel Wasser. Das passiert halt und jeder weiß, dass das nur eine vorübergehende Sache ist, die nicht lange gut gehen wird und dann zu weiteren Problemen führen kann. Und die Hauptprobleme liegen darin, dass die Hauptwasserquellen des Irak außerhalb des Irak liegen. Sie liegen außerhalb der Kontrolle des Irak. Sie kommen aus dem Iran und der Türkei und auch durch Syrien. Der Iran und die Türkei respektieren daher die internationalen Standards und Vorschriften nicht, die festlegen, wie das Wasser mit dem Irak zu teilen ist. Das ist wirklich ein riesiges Problem, fast täglich mit dem Iran und der Türkei. Der Iran betrachtet den Irak zwar als seinen Hinterhof, aber was das Wasser betrifft, das aus dem Norden und Süden kommt, schreiten Wüstenbildung und Ähnliches voran. Das ist also das riesige Problem für den Irak und er liegt in einer sehr heißen Gegend. Und dann ist das Hauptproblem die schlechte Politik des Staates. Es gibt keine Strategie der Politiker hier im Land, um mit dieser Situation umzugehen. Das ist ein riesiges Problem. Ich glaube, bis 2030 wird der Irak nicht mehr in der Lage sein, Wasser bereitzustellen für. Die Schätzungen liegen zwischen 15% und 30%. Das ist wirklich sehr, sehr wenig. Daher müssen wir auf bessere Weise Trinkwasser finden. Ich denke, das ist ein riesiges Problem im Irak.
Gibt es denn irgendwelche bedeutsamen politischen oder vielleicht auch lokalen Initiativen, die aktiv daran arbeiten, so dass es wahrscheinlich eine echte Chance gäbe, weiterhin Wasser bereitzustellen und die Temperatur ein kleines bisschen besser in Schach zu halten?
Ja, da gibt es Ministerien sowohl in Bagdad gibt es ein Ministerium, in Erbil eine Behörde, spezielle Institutionen, die sich darum kümmern. Sie haben also tatsächlich eine ganze Menge Dinge, die Sie damit erreichen möchten. aber wirklich sinnvolle Schritte wurden von internationalen Organisationen und auch von lokalen Initiativen unternommen, die von internationalen Organisationen unterstützt werden. Denn wir sollten mit der Bewusstseinsbildung beginnen. Vor 10 Jahren dachte niemand darüber nach, es war kein Thema. Doch dank internationaler Unterstützung und Organisationen, die lokale Initiativen fördern, gibt es Hoffnung. Ich denke, das ist so, weil es jetzt ein gesteigertes Bewusstsein dafür gibt und zudem viele junge Leute als neue Experten auf diesem Gebiet aktiv sind. Sie verstehen die Phänomene sehr gut. Sie sind in der Lage, daran zu arbeiten. Sie sind es also jetzt, weil ich selbst Dutzende von irakischen Journalisten persönlich ausgebildet habe. Jetzt können Sie also über Umweltprobleme berichten. Sie haben sogar kleine Initiativen im Zentrum, im Süden und auch im Norden des Irak, die aktiv daran arbeiten, dies umzusetzen.
Sie haben auch angesprochen, dass einige Regionen etwas anfälliger sind als andere. Können Sie etwas genauer erklären, wo sich die Regionen befinden, die tatsächlich etwas kühler sind und welche Regionen etwas anfälliger sind?
Wir waren schon immer stolz darauf, dass der Irak tatsächlich die echten 4 Jahreszeiten besitzt. Nämlich Winter, wissen Sie, Frühling, Sommer und der Herbst, der auch dazu gehört. Also das Weil, wissen Sie, es ist irgendwie anders. Aber um das wirklich zu erklären, sollte man in den Süden fahren. Alles nimmt seinen Ursprung im Süden. Wüstenbildung, verheerende Staubstürme und eine gravierende Wasserknappheit. Und auch das vollständige Verschwinden der weitläufigen Marschgebiete. Tatsächlich betrifft dies den Süden und den Südwesten. Es sind also hauptsächlich alle Gouvernements, alle Provinzen im Süden des Irak, die an den Iran, Kuwait, Saudi-Arabien und Jordanien grenzen. Tatsächlich sind dies die am stärksten betroffenen Gebiete, die sich bis tief ins irakische Binnenland erstrecken. Das sind die Gebiete, die am stärksten betroffen sind, besonders der Westen des Irak. Es liegt südwestlich des Irak, ist hauptsächlich von Wüstenbildung und auch Staubstürmen betroffen und selbst die meiste Migration findet tatsächlich in diesen Gebieten und auch in den Gebieten näher am Iran im Süden statt. Diese Gebiete sind also am stärksten von der Wüstenbildung betroffen. Wenn man sich dann allmählich nordwärts bewegt, wird die Temperatur spürbar kühler und danach wird es nochmals deutlich, ja sogar viel kühler, also an der türkischen und iranischen Grenze im Norden. Die und diese Gebiete sind tatsächlich die kurdischen Gebiete, die an die Türkei und den Iran grenzen. Dort gibt es einen höheren Prozentsatz an Regen und Schnee und man kann tatsächlich das ganze Jahr über alle 4 Jahreszeiten spüren. Die Wasserknappheit ist dort ebenfalls ein großes Problem.
Was müsste Ihrer Meinung nach nun geschehen, um die gegenwärtige Situation und die Gesamtlage zu verbessern?
Wir müssen den Dialog fortführen. Das sollte sich zu einem täglichen Austausch und Gesprächsthema zwischen den normalen Bürgern entwickeln und dann von den Politikern aufgegriffen werden, die es zur Priorität erheben sollten, weil es eine ist. Das Problem der Iraker, insbesondere der politischen Elite, ist, dass sie keine Mentalität für das Krisenmanagement besitzen. Sie sehen die Krise erst, wenn wir schon mittendrin stecken. Und wenn man sich dann in der Krise befindet, kann man tatsächlich nicht mehr. Es ist die Zeit, in der gehandelt wird. Es ist keine Zeit zum Nachdenken, zum Planen, zum Entwerfen und zum Entwickeln von Strategien. Das ist also ein großes, großes Problem. Wir brauchen Politiker, die dies wirklich ernst nehmen und als vorrangige Aufgabe betrachten, denn wir allein können das nicht stemmen. Lokale Initiativen, internationale Organisationen können unterstützen, sie können da sein, Wissen vermitteln und so weiter. Aber das ist etwas, was die Iraker selbst tun müssen. Ich glaube also, dass uns das fehlt. Uns fehlt die Mentalität, daran zu arbeiten. Und die Politiker sollten das überdenken und neu bewerten.
Tala Mama, danke, dass Sie uns Ihre Einsichten geteilt haben und heute bei uns waren. Dank an unsere Zuschauer, die diese Folge von MENA Talk sahen. Wenn Ihnen dieses Gespräch gefallen hat, liken und abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal und teilen Sie es mit anderen. Bis zum nächsten Mal.
MENA Watch, der unabhängige Nahost-Think-Tank. Besuchen Sie auch unsere Website. Dort finden Sie täglich neue aktuelle Berichte und ausführliche wissenschaftlich fundierte Hintergrundanalysen zur Geschichte und Gegenwart der MENA-Region.
Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.